Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Vor der Predigt möchte ich noch die Lesung aus Matthäus 13, die Verse 31 bis 33 lesen. Es sind die Gleichnisse von Senfkorn und vom Sauerteig. Ich lese es nach der Basisbibelübersetzung. Die Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig. Jesus erzählte der Volksmenge ein weiteres Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem Senfkorn. Ein Mann nahm es und pflanzte es in seinem Acker ein. Das Senfkorn ist das kleinste von allen Samenkörnern. Aber wenn eine Pflanze daraus gewachsen ist, ist sie größer als die anderen Sträucher. Sie wird ein richtiger Baum. Die Vögel kommen und bauen ihr Nest in seinen Zweigen. Jesus erzählte der Volksmenge ein weiteres Gleichnis. Das Himmelreich gleicht dem Sauerteig. Eine Frau nahm den Sauerteig und verarbeitete ihn mit einer großen Menge Mehl. Am Ende war der ganze Teig durchsäuert. Ja, wir hören nun auf die Predigt von Fabian Böttcher.
Geschwister in Jülich und Umgebung, schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich habe uns zum Einstieg in meine Predigt eine kleine Geschichte mitgebracht, die ich euch jetzt vorlese. Und danach spiele ich auch noch einen kleinen Videoclip ein. Im alten Persien erzählten sich Menschen einst dieses Märchen. Es war einmal ein kluger Höfling, der seinem König ein kostbares Schachbrett schenkte. Der König war über den Zeitvertreib sehr dankbar, weil er sich mit den Ministern zu Hofe ein wenig langweilte. So sprach er zu seinem Höfling: Sage mir, wie ich dich zum Dank für dieses wunderschöne Geschenk belohnen kann. Ich werde dir jeden Wunsch erfüllen. Nachdenklich rieb sich der Höfling seine Nase. Und nachdem er eine Weile nachgedacht hatte, sagte er: Nichts weiter will ich, edler Gebieter, als dass ihr das Schachbrett mit Reis auffüllen möget. Legt ein Reiskorn auf das erste Feld und dann auf jedes weitere Feld stets die doppelte Anzahl an Körnern. Also 2 Reiskörner auf das zweite Feld, 4 Reiskörner auf das dritte, 8 auf das vierte und so weiter und so fort. Der König war erstaunt. Es ehrt dich, lieber Höfling, dass du einen so bescheidenen Wunsch äußerst, sprach er. Er möge dir auf der Stelle erfüllt werden. Der Höfling lächelte. Vielleicht eine Spur zu breit. Dann verneigte er sich vor seinem Herrscher. Sofort traten Diener mit einem Sack Reis herbei und schickten sich an, die Felder auf dem Schachbrett nach den Wünschen des Höflings zu füllen. Bald stellten sie fest, dass ein Sack Reis gar nicht ausreichen würde und ließen noch mehr Säcke aus dem Getreidespeicher holen. 64 Felder hat das Schachbrett. Schon das 10. Feld musste für den Höfling mit 512 Körnern gefüllt werden. Beim 21. Feld waren es 1 Million Körner. Beim 64. Feld stellten die Diener fest, dass es im ganzen Königreich nicht genug Reiskörner gab, um es zu füllen. Mit seinem Wunsch wurde der Höfling zum reichsten Mann im ganzen Land. Und der König wünschte sich, ihm nie etwas geschuldet zu haben. So, hier haben wir mal eine kleine Illustration von einem YouTube-Video, das ich hier zitieren möchte. Und zwar haben sich da Leute mal die Mühe gemacht, auf so einem großen Schachbrett die Reiskörner zu legen. Und die fangen hier an mit einem normalen Schachbrett, wie wir es kennen. Ich muss da mal ganz kurz reinzappen. So, da fangen sie an und legen. Und am Anfang sieht es ja noch echt nach nichts aus. Und dann sieht man schon, da wechselt die Perspektive auf so ein großes Schachbrett in einem Park, wie man die kennt. Und jetzt sieht man hier so langsam auch die Häufchen auf den Feldern entstehen. Sieht immer noch so nach haushaltsüblichen Mengen aus. So langsam wird es mehr. Und so entstehen langsam amtliche Haufen. Wahrscheinlich, um Reis zu sparen, geht das jetzt in so eine Fotomontage über, aber die ist ganz nett gemacht. Man sieht, der halbe Park wird mit Reis zugeschüttet. Auch die Nachbarschaft kriegt langsam was ab. Oh, aber langsam verschwinden, Häuser und Straßenzüge unterreißen. Und Kamera mal weiter raus. Haushohe Reishaufen. Habt ihr noch mitgezählt, bei wie vielen Feld wir gerade sind? Wird gleich eingeblendet. 45. Feld. Dann haben wir hier als Maßstab mal den Fernsehturm auf dem Berliner Alexanderplatz, um den Haufen mal einordnen zu können. Feld. Dann sehen wir das 365 Meter Höhe mit Reis zugeschüttet. So, jetzt bedecken wir mal die Fläche von Deutschland mit einem Meter Reis und gucken uns einfach mal den Durchmesser des Haufens an. Im 60. Feld ist das schon so ein Bundesland. Und beim 64. Feld kann man ungefähr das Äquivalent von 1 Meter hohem Reis auf der gesamten Fläche von Deutschland ungefähr annehmen. Das ist die Menge an Reis, die dieser Höfling quasi mit seiner ach so bescheidenen Bitte dann vom König bekommen hat. Das, was wir da gesehen haben, das kennen wir unter dem Begriff exponentielles Wachstum. Und das ist ein Begriff, der nicht erst oder spätestens seit der Corona-Pandemie in unser ganzes Bewusstsein hineingehämmert wurde. Denn leider ist es auch mit Virenerkrankungen so, die sehr ansteckend sind, dass sie sich exponentiell, also unvorstellbar schnell ausbreiten können. Und das Charakteristische an der Art dieses Art des Wachstums, am exponentiellen Wachstum, ist, dass es am Anfang immer nach einer sehr gemächlichen Entwicklung aussieht, die dann irgendwann zügig anfängt zuzunehmen und dann absolut durch die Decke geht. Und das ist das, wo wir ja auch in den Medien immer wieder vorgewarnt wurden, nehmen die Ansteckungszahlen anfangs nur leicht zu, ist es irgendwann absolut unkontrollierbar. Und eigentlich ist diese Art des Wachstums etwas, was uns als sehr unnatürlich, sehr, sehr feindselig eigentlich vorkommt. So, dabei ist es eigentlich etwas, was in der Natur ständig stattfindet. Und das haben wir gerade auch schon gehört. Schulling hat uns zwei Gleichnisse vorgelesen, die Jesus selbst benutzt hat. Das eine ist mit dem Senfkorn, das kleinste Samenkorn, was seinerzeit so bekannt war. Und dann steht ein Baum draus mit Millionen von Reiskörnern. Und theoretisch können daraus natürlich auch Millionen von Bäumen wachsen. Ein anderes Beispiel, was wir auch wahrscheinlich aus der eigenen Küche kennen, ist das Backen mit Hefe oder auch mit Natursauerteig. Und da ist es ebenfalls so, dass schon die Hefesporen, die in der Raumluft enthalten sind, die überall da sind, reichen, um mit ein paar Tagen eine Hefekultur in einem Teig zu bilden. Und die fangen an, die Stärke des Mehls exponentiell umzuwandeln und sich dabei zu vermehren. Und wenn das einmal richtig angefangen hat, dann dauert das nur wenige Minuten und der ganze Teig ist locker luftig und kann gebacken werden. Und diese Vermehrung der Hefen und der Milchsäuren in so einem Teig, die geht auch exponentiell. Und das exponentielle Wachstum, das ist in der ganzen Natur so, das läuft so lange brutal nach oben, bis irgendwann eine Systemgrenze erreicht ist. Bis ein wichtiger Faktor für die Vermehrung ausfällt. Bei der Hefe könnte das zum Beispiel die Temperatur sein. Hefebakterien werden irgendwann ziemlich lahm, wenn es zu kalt wird. Und wenn es zu heiß wird, sterben sie ab. Und eine andere Systemgrenze, die es zum Beispiel für die Hefe im Teig gibt, ist, wenn einfach der ganze Teig durchgesäuert ist, dann hat die Hefe sozusagen nichts mehr zu beißen und dann geht's langsamer vorwärts. Solange die Bedingungen für Wachstum dieser Organismen nicht begrenzt werden, geht es im Teig richtig ab und geht exponentiell nach oben. Und da gibt es ganz viele andere Beispiele in der Natur, die wir auch kennen. Zum Beispiel, wer einen Gartenteich oder ein Aquarium hat, kennt bestimmt diese schönen grünen Algen. Heute sind sie nur ganz leicht zu sehen und morgen ist der ganze Tümpel grün und es ist eine Riesensauerei. Oder auch Schädlingsplagen, zum Beispiel Mäuse in einer großen Scheune voller Korn. Da wird man am Anfang 2-3 Mäuse sehen und irgendwann ist eine Riesenmausplage am Start und die wird sich so lange vermehren, bis entweder das Getreide aufgegessen oder vergammelt ist. Und dann kommt es auch in der Natur immer zu einer katastrophalen Auswirkung, nämlich das System kollabiert im Prinzip. Also wenn das Getreide vergammelt ist, weil die Mäuse überall hingemacht haben oder einfach keine Mäuse mehr in die Scheune passen, dann fangen die Mäuse schlagartig an zu verhungern, weil in der ganzen Gegend gibt es ja nicht genug Essen, um so viele Mäuse durchzufüttern. Genau das Gleiche ist, wenn ein froschgrüner Teich irgendwann umkippt und anfängt zu faulen, dann hört da natürlich auch jegliches Leben drin auf und dann ist auch der Teich hinüber. Früher oder später gibt es beim exponentiellen Wachstum also irgendwie immer eine Systemgrenze und wenn die erreicht ist, dann kollabiert das System. Im Teich kippt das Wasser um, das Korn ist alle oder vergammelt, die Mauspopulation verhungert und auch beim Coronavirus gibt es ja eine theoretische Systemgrenze, nämlich wenn jeder Mensch auf der Welt schon Corona hatte und eine Zeit lang immun ist, dann ist die Krankheit auch Geschichte. Genauso wie wenn alle Leute an der Krankheit sterben würden, dann kann sich der Virus auch nicht mehr fortsetzen, weil auch ihm sozusagen das Futter ausgegangen ist. Wir versuchen das natürlich auf eine etwas humanere Art zu lösen, das Problem mit den allseits bekannten Impfungen, so dass möglichst wenige Menschen an dem Virus leiden oder sterben müssen und trotzdem immun sind. Auch auf dem Weg geht die Kurve nach unten, dem Virus geht das Futter aus oder der Wirt. In der Bibel gibt es auch ziemlich viele Beispiele von exponentiellem Wachstum. Und die finden interessanterweise alle in dem gleichen Kontext statt. Und zwar erzählt sie Jesus, um den Leuten sein Reich zu erklären, das Himmelreich. Und dazu lese ich noch ein weiteres Gleichnis aus Matthäus 13 vor, und zwar ab Vers 1. Später an jedem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er zu der ganzen Menschenmenge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles mit ihnen, und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Beim Ausstreuen fiel von der Saat einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Doch als dann die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt, weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachten Frucht. Zum Teil 100-fach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn, warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortete, es ist euch von Gott gegeben, diese Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und wer wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Das ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu ihnen rede. Sie sehen und sie sehen doch nicht. Sie hören und sie hören doch nicht und verstehen auch nichts davon. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas, sagt Jesus. Hört zu und ihr werdet doch nicht verstehen, seht hin und ihr werdet doch nichts erkennen. Das Herz dieses Volkes ist verstopft. Ihre Ohren sind verstopft. Ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen mit ihren Augen nichts sehen und mit ihren Ohren nichts hören und mit ihren Herzen nichts verstehen und sie wollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnen sich danach zu sehen, was ihr seht, und sie haben es nicht gesehen. Sie sehnen sich danach zu hören, was ihr hört, und sie haben es nicht gehört. Und danach folgen noch einige weitere Beispiele vom exponentiellen Wachstum, zum Beispiel der Weizen und Unkraut, Senf und Sauerteig haben wir gehört und auch noch das sehr lukrative Geschäft mit dem Schatz im Acker, wo jemand einen Acker kauft, in dem ein teurer Schatz vergraben ist, der ein Vielfaches von Wert besitzt, wie den Preis, den der Mann für den Acker bezahlt hat. Es geht immer darum, dass ein gewisser Einsatz gebracht wird, der sich auch nach Verlusten exponentiell vermehrt und zu einem riesigen Reichtum führt. Und jedes Mal benutzt Jesus diese Gleichnisse und diese Beispiele im direkten Kontext zum Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes eigentlich nochmal? Es ist das Himmelreich, die Ewigkeit die wir mit Gott haben und die bereits hier auf der Erde beginnt. Jesus selbst ist auf die Erde gekommen und war der Botschafter und gleichzeitig auch der Erfüller für dieses Versprechen von Gott. Er ging umher und predigte zu den Menschen: Erneuert euch, das Himmelreich ist nah. Oder auch: Das Himmelreich ist mitten unter euch. Und damals wie heute fragen sich die Leute: Was meint er genau damit? Jeder, der an Gott glaubt und nach seinem Willen lebt, den nennt Gott sein Kind. Der gehört zu seinem ewigen Reich, auch wenn er noch hier auf dieser vergänglichen Erde in einem vergänglichen Körper lebt. Aber wer zu Gott gehört, der wird seinen irdischen Leib hier eines Tages ablegen wie ein altes Kleidungsstück und zu Gott zurückkehren, von dem wir alle kommen. Das Himmelreich hat also begonnen, weil Jesus diese Erde betrat. Und weil wir an ihn glauben, sind wir schon heute Bestandteil seines ewigen Reiches. Wir sind Bürger des Himmels, zu Gast auf dieser Erde. Wenn man es ein bisschen salopp ausdrücken würde, könnte man auch sagen: Das Ticket für den Himmel, das haben wir bereits gelöst, doch der Abflug verzögert sich noch auf unbestimmte Zeit. Keine Sorge, die Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Aber was machen wir jetzt mit der verbliebenen Zeit? Wir könnten sie ja gut investieren. Zum Beispiel in etwas, das eine exponentielle Wachstumsprognose verspricht. Gottes Reich hier auf der Erde. Und das tun wir immer und überall dort, wo wir so handeln, wie Jesus es getan hat. Wie er es fordert und wie er es verlangt und wie er es uns selbst vorgelebt hat. Viele gute Beispiele finden sich zum Beispiel in der Bergpredigt dafür. Und nur, damit wir uns nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass wir hier auf Erden immer alle schön brav sind und fleißig uns für Gott einsetzen, damit Gottes Reich endlich anbricht. Denn es wäre ja ein armseliger Gott, der darauf angewiesen wäre, dass wir ihm dabei helfen, seine Vorstellung und sein Reich aufzurichten. Nein, es funktioniert andersrum. Gottes Reich kommt. Es kommt so oder so. Es kommt mit Macht. Es kommt mit Herrlichkeit. Und es kommt mit viel einladender Liebe ganz nah an uns heran. Ganz nah. Zum Greifen nah und für jeden erreichbar. Das ist eine echte Sensation, Leute. Das ist eine Sensation, die bis heute kaum jemand kapiert. Und Jesus beklagt es selbst. Er sagt: Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren sind verstopft, ihre Augen halten sie geschlossen. Wir können den Frust von Jesus bestimmt ganz gut nachvollziehen, wenn wir mal versucht haben, unseren Freunden was von Jesus zu erzählen. Denn was hilft die beste Botschaft der Welt, wenn sie einem niemand glaubt? Auch Paulus leidet unter diesem Zwiespalt und er ist ja immerhin der erfolgreichste und bekannteste Missionar aller Zeiten. Und er drückt es so aus, er sagt: Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift: Die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Kann man nachlesen in 1. Korinther 1, 18 und 19. Ich finde es sehr beruhigend und gut zu wissen, dass Gottes Plan mit der Welt und mit seinem ewigen Reich völlig unabhängig von unseren Bemühungen seinen Lauf nehmen wird. Aber eine Sache ist klar: Die Nummer läuft. Und ich möchte dabei sein. Ich setze mein ganzes Leben darauf, Gottes Reich teilzuhaben an dieser exponentiellen Wachstumsprognose. Und ich möchte unbedingt dabei sein, wenn Gottes Reich zu allen Seiten gleichzeitig schlagartig wächst. Jesus begann mit einigen Fischern und Zöllnern und mit ein paar Zeloten und anderen Leuten die Botschaft vom Himmelreich zu verbreiten. Und heute sind wir hier. Es gibt Tausende, Abertausende von Gemeinden in fast jedem Land der Erde. Was für eine Dynamik ist das? Ist das lineares Wachstum? Ich denke nicht. Ich freue mich auf den Tag, an dem sich die Klugheit der Welt als Dummheit entpuppt, an dem das gemäßigte Wachstum, was scheinbar so vor sich hin dümpelt, plötzlich komplett durch die Decke geht. Viele, viele Menschen werden hinzukommen und es werden Herzen geöffnet und blinde Augen werden sehend. Es wird ein Fest sein und wir alle werden daran teilhaben. Dass wir es schon vorher gewusst haben, wird uns dabei völlig egal sein. Denn auch uns wird das Reich Gottes schlicht umhauen in seiner gewaltigen Herrlichkeit. Und das macht demütig, auch wenn wir schon so oft darüber gepredigt haben. Die Gleichnisse von Jesus sagen doch am Ende alle das Gleiche aus. Und zwar, unterschätzt nicht das Reich Gottes, das ich euch bringe. Ich weiß, es sieht ja noch nicht nach viel aus, aber wartet mal ab, ihr werdet euch alle noch wundern. Am Anfang sind es nur ganz wenige, dann werden es langsam mehr. Dann kommen zügig weitere Menschen hinzu. Und das Wachstum beschleunigt sich. Es beschleunigt sich weiter. Absurd viele Menschen kommen in kurzer Zeit zum Glauben. Man wird von einer Erweckung sprechen. Jeder im Land bekommt es mit. Da ist etwas im Gange. Plötzlich fallen vielen die Schuppen von den Augen. Die Christen hatten doch recht. Es kommt zu einer explosionsartigen Bekehrungswelle und Jesus wird diesen Siegeszug eines Tages anführen. So, liebe Leute, stelle ich mir das Wachstum von Gottes Reich vor. Heute mag es für viele Augen noch verborgen sein. Manche haben schon mal eine kleine Ahnung, einige haben davon gehört und wir haben es gesehen. Einige hoffen und glauben daran. Aber wenn es da ist, dann wird es niemand mehr übersehen können. Es wird der Wahnsinn werden. Stellt euch mal vor, was passiert, wenn Gottes Liebe, wenn die Botschaft vom Erlösung des Kreuzes wirklich viral geht. Stellt euch vor, wenn das Evangelium, die beste Nachricht der Welt, plötzlich ansteckender wird als Corona. Wo ist eigentlich die Systemgrenze für das Wachstum von Gottes Reich? Gibt es da eine Begrenzung? Kann das irgendwann auch wieder aufhören? Ich denke, es ist genauso wie bei dem Sauerteig. Wenn der ganze Teig durchsäuert ist, dann kommt die Aktivität von Hefe und Milchsäure so langsam zum Erliegen. Aber vorher auch nicht. Und das würde auf das Reich Gottes ja bedeuten, erst wenn der letzte Mensch auf der Erde erkannt hat, dass Gottes Reich angebrochen ist, dann ist erst die Systemgrenze von Gottes Reich erreicht. Das heißt, wir passen alle hinein. Solange im Himmel noch ein Platz frei ist, bleibt Gottes Angebot bestehen. Gottes Angebot steht, das Reich Gottes ist nah und es ist für jeden erreichbar. Wir alle können Anteil daran haben. Und wir anderen, die sowieso schon mit dabei sind, lasst uns niemals vergessen, an was für einer gewaltigen Sache wir mit Gottes Reich teilhaben. Nicht alle werden es ins Reich Gottes schaffen. Davon spricht Jesus auch. Aber das wird ihre eigene Schuld sein, denn es ist für jeden erreichbar. Jesus sagt uns, das Reich Gottes, ja, es ist nah herbeigekommen. Es ist zum Greifen nah. Das ist das, was Jesus der Menschheit gepredigt hat. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er auferstanden, um das zu ermöglichen. Doch die, die dieses Angebot zeitlebens ausgeschlagen haben, werden ebenfalls nicht übersehen können, was ihnen da entgangen ist. Das kann man sehr gut in Jesaja 45 ab 22 nachvollziehen. Da heißt es nämlich, kommt zu mir und lasst euch helfen, ihr Menschen auf der ganzen Erde, denn nur ich bin Gott und sonst keiner. Ich schwöre bei mir selbst, was ich sage, das geschieht auch. Alle werden vor mir auf die Knie fallen und feierlich bekennen. Nur bei dem Herrn gibt es Rettung und sicheren Schutz. Beschämt werden alle zum Herrn kommen, die sich ihm widersetzt haben. Alle Nachkommen Davids aber finden bei ihm Rettung und werden in voller Freude und Stolz ihn dafür preisen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.